Ein Wintermorgen in München. In der Residenz der Landeshauptstadt schlendern die Touristen durch die Schatzkammer der Wittelsbacher. Die ersten A's und O's sind zu hören. Ein ganz besonderes Schmuckstück übersehen aber viele der Besucher. Vielleicht, weil es so zierlich ist. In einer Vitrine, gleich im ersten Raum, ist ein Ring ausgestellt, der zunächst fast ein wenig unscheinbar ist, sagt Kurator Christian Queitsch.
Für europäische Besucherinnen und Besucher vielleicht gar nicht so auffällig, weil er sehr klein ist, nur 2 Zentimeter im Durchmesser, wiegt nur gut 7 Gramm. Und er zeigt uns einen plastisch ausgebildeten Vogelkopf mit einem prominenten Schnabel und starrenden Augen, der dann in ein geschwungenes Ornament übergeht. Der untere Rand dieses Reifs erinnert an den aus Griechenland bekannten laufenden Hund, also so eingerollte Spiralen, die sich immer im Kreis fortsetzen. Und wenn man ganz genau hinsieht und sich ein bisschen eingesehen hat, sieht man auch, dass der Ringkörper eine Schlange, eine stilisierte Schlange darstellt, die also mit diesem Vogel verbunden ist.
Anders als die meisten Prunkstücke in der Sammlung der Wittelsbacher stammt dieser kleine, filigran gearbeitete Goldring nicht aus Europa. Er wurde einst von Handwerkern aus dem Volk der Mixteken geschmiedet, im Süden des heutigen Mexiko. Als dort die spanischen Konquistadoren im 16. Jahrhundert eine Hochkultur nach der anderen unterwarfen, plünderten sie auch die Schatzkammern und Tempel der Mixteken. Was sie an Gold und Silber fanden, schmolzen sie in der Regel ein. Deswegen ist es fast ein Wunder, dass es den Ring in der Schatzkammer der Wittelsbacher überhaupt gibt. Auch wenn bis heute niemand genau weiß, wie er im 16. Jahrhundert nach München gekommen ist, erzählt Christian Queitsch. Vermutlich spielte damals das Handelshaus der Fugger eine Rolle. Doch das ist nur eine Vermutung.
Es ist eines der ganz wenigen, letztlich eigentlich das einzige öffentlich bekannte Goldobjekt aus vorkolumbianischer Zeit, das sich in europäischen Sammlungen befindet. Der ganz überwiegende Rest dieser früher ja mal sehr zahlreich vorhandenen Objekte ist im Schmelztiegel gelandet und nur auf verschlungenen Wegen ist dieser Ring diesem Schicksal entgangen und so steht er zumindest hier in Europa und in Deutschland eben stellvertretend und allein für diese hohe Kunstblüte und hohe Kunstfertigkeit der mixtekischen Goldschmiedekunst.
Auch Gerardo Hernández Septién kennt die Münchner Residenz und die Schatzkammer der Wittelsbacher. 2-mal war der Architekturprofessor aus Mexiko-Stadt in den vergangenen Jahren zu Besuch in Bayern, um Kirchen, Klöster und Schlösser zu besichtigen.
Die Barock- und Rokoko-Gebäude in Bayern sind oft gar nicht monumental, aber dennoch beeindruckend. Sie sind kleiner und intimer als bei uns in Mexiko. Als ich vor 2 Jahren das erste Mal in München war, habe ich die Asam-Kirche besucht. Ich denke, das ist einer der schönsten barocken Orte in München. Und natürlich die Residenz, das Haus der königlichen Familie von Bayern. Das war spektakulär. Dort gibt es sicher einige der schönsten Rokoko-Räume des 18. Jahrhunderts.
Gerardo Hernández Septién ist ein Experte für die Architektur und die Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts. Bayern als ein Zentrum des Barock und des Rokoko habe ihn schon immer interessiert. Es gebe dort so viel zu sehen. Deswegen fällt ihm die Antwort gar nicht leicht, wenn man ihn fragt, was ihn besonders beeindruckt hat.
Ui,
es ist wirklich schwer zu sagen, was mir am besten gefallen hat. Was ich aber sagen kann, der mexikanische Barock und der bayerische Barock des 18. Jahrhunderts haben viele Gemeinsamkeiten. Beide sind sehr ornamental, sehr opulent und fast alles ist vergoldet. Das gefällt mir sehr gut. Es gibt aber auch Unterschiede. Nehmen wir die Farben. In Bayern und in ganz Europa verwendet man mehr warme Farben. Pastellrosa, grün, blau, lila. Die Wärme der Farben ist quasi das Gegengewicht zur Kälte und zum Schnee im Winter. Das haben wir hier in Mexiko nicht.
No llegó al barroco mexicano.
Was in Bayern Altötting ist, das ist in Mexiko-Stadt die Basilika de Guadalupe. Ein Pilgerort, an dem seit Hunderten von Jahren Menschen um himmlischen Beistand bitten. Nur dass in Mexiko alles ein paar Nummern größer ist. An dem Ort, an dem der Legende nach im 16. Jahrhundert die Jungfrau Maria einem indigenen Hirten erschien, befindet sich heute eine riesige Betonbasilika mit eigener U-Bahn-Station. Stündlich wird ein Gottesdienst zelebriert. An Feiertagen füllt sich der Platz vor der Kirche mit Hunderttausenden Gläubigen. Ähnlich wie in Bayern spielt die Religion bis heute eine wichtige Rolle.
Die katholische Kirche, die Religion und die Kultur, die mit dem Katholizismus verbunden ist, sie sorgen für viele Gemeinsamkeiten. Sie ist eine Art Kitt in den Beziehungen zwischen Mexiko und Bayern.
Zum Interview hat Gerardo Hernández Septién in Mexiko-Stadt deswegen an einen Ort geladen, der eng mit der Kirche und dem Barock verbunden ist. Die Universität im Claustro de Sor Juana. Im 17. Jahrhundert war es ein Kloster, in dem mit der Nonne Juana eine der bedeutendsten Denkerinnen der neuen Welt lebte. Eine der wenigen Frauen, die sich im spanischen Kolonialreich selbstbewusst einen Namen machen konnte und die bis heute in Mexiko als frühe Feministin verehrt wird. Danach erlebte der Gebäudekomplex im Herzen der Altstadt eine wechselvolle Geschichte.
Ursprünglich war das hier ein Ort der Religion. Es wurde ja als Kloster gegründet. Aber im Laufe von knapp 500 Jahren wurden die Gebäude sehr unterschiedlich genutzt. Es ging mit einem kleinen Kloster los, das wuchs und wuchs. Immerhin war Mexiko-Stadt ja das Zentrum des Vizekönigreichs Neuspanien. Das ging bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann warf Präsident Benito Juárez die letzten Nonnen, die hier noch lebten, aus dem Kloster. Danach entstand hier ein kleines Stadtviertel mit Häuschen, in denen Leute lebten. Das Grundstück wurde zerstückelt und teilweise verkauft. Die Kirche wurde allerdings nie abgerissen. Danach folgte der Niedergang. Das einstige Kloster wurde als Lagerhaus genutzt, für Stallungen des Militärs, und irgendwann war es dann ein Nachtclub von zweifelhaftem Ruf. Ein Bordell. Es nannte sich Tanzclub Smyrna und war pseudo-orientalisch inspiriert. Das Gelände war völlig heruntergekommen. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts hat man es restauriert und eine Universität gegründet.
Heute gilt die Universität im früheren Kloster als Meisterwerk des mexikanischen Barock und als ein Schmuckstück des Landes. Ähnlich wie das Munal, das Nationale Kunstmuseum ein paar Straßenzüge entfernt. Dort findet sich ein weiterer Bezugspunkt zu Bayern. Wenn man so will, das dritte B neben Blasmusik und Barock. Berge, gemalt von einem Bayern. Mexiko ist nämlich ein Land, in dem es hoch hinauf geht. Schon die Hauptstadt liegt mehr als 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Doch sie liegt immer noch in einem Tal, denn sie ist umringt von Gipfeln, die teilweise mehr als 5000 Meter in den Himmel ragen. Wie zum Beispiel die Vulkane Popocatépetl und Iztaccíhuatl, die seit Tausenden von Jahren als mystische Orte gelten. Dass Menschen in Europa überhaupt wussten, wie diese mächtigen Berge aussehen, das ist vor allem einem Augsburger zu verdanken, Johann Moritz Rogenders. Im frühen 19. Jahrhundert reiste er zunächst nach Südamerika und lernte den schon damals berühmten Forscher Alexander von Humboldt kennen. Der war begeistert von dem jungen Augsburger, der seine Eindrücke aus Brasilien in bemerkenswert lebendigen Bildern festgehalten hatte. Humboldt legte Rogenders nahe, das damals sehr exotische Mexiko zu bereisen und für europäische Augen zu dokumentieren. Was dieser dann auch tat. In Zeichnungen und Ölgemälden, die bis heute von berückender Schönheit sind, sagt Dirk Bühler. Der frühere Leiter der Hauptabteilung Technik des Deutschen Museums hat selbst lange in Mexiko gelebt und stieß dort auf die Bilder von Johann Moritz Rogenders, der in seiner schwäbischen Heimat kaum bekannt ist, in Mexiko aber bis heute als Pionier verehrt wird, wie Bühler beim Café erzählt.
Er ist der Erste, der die Schönheit der mexikanischen Landschaft, aber auch der Stadtlandschaften dargestellt hat, von außen her unvoreingenommen. Er hat sie einfach als schön gesehen. Und er hat sich unheimlich am Licht erfreut. Und er hat dann nicht mehr so akademisch gemalt, sondern hat seine Fantasie walten lassen, hat mit den Farben gespielt, mit dem Licht gespielt, mit Schatten, mit kräftigen Farben gemalt. Und viele Sachen sind damals nicht verkäuflich gewesen, weil sie zu modern waren oder niemand sie verstanden hat. Aber wenn man sie heute sieht, denkt man, oh, er war richtig zukunftsorientiert.
Heute lagern diese Bilder in der Grafischen Sammlung in Rugenders Heimatstadt Augsburg und werden aus Platzmangel leider nur selten gezeigt. Ganz anders in Mexiko, wo man Werke des bayerischen Schwaben in verschiedenen Museen bewundern kann. Apropos Bewunderung. Erzählt man Mexikanern, dass man aus Deutschland kommt und vor allem aus Bayern, dann hört man meistens: Ah, Oktoberfest. Oh, Audi und BMW. Oder ah, FC Bayern München.
Hallo, willkommen aus Mexiko. Mein Name ist Alan Lopez. Ich bin der Präsident von der Offizialester Fanclub hier in Mexiko-Stadt.
Alan Lopez strahlt mit der Sonne um die Wette, als er deutsche Besucher zum Fernsehen empfängt. Es ist ein Samstag im Winter. Wobei Winter an einem Vormittag in Mexiko-Stadt bedeutet 22 Grad. T-Shirt-Wetter. Wie es dagegen in Europa an diesem Tag zugeht, mit Schneeregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt, das ist auf gut einem Dutzend Fernsehschirme zu erahnen, die an den Wänden einer quietschbunt bemalten Bar im Stadtzentrum aufgehängt sind. La Diabla heißt das Lokal, zu Deutsch die Teufelin. Und es ist so etwas wie das Vereinsheim des offiziellen FC Bayern München Fanclubs Mexiko-Stadt. Alan Lopez hat ihn vor 4 Jahren gegründet und ist auch sein Präsident.
Für mich hat alles bei der WM 1986 hier in Mexiko angefangen. Damals haben die Deutschen großen Eindruck bei uns im Land hinterlassen. Seither habe ich mich für die deutsche Nationalmannschaft interessiert. Ich spiele selbst Fußball und bin Torwart. Irgendwann wurde dann Oliver Kahn mein großes Idol. So wurde ich nach und nach Fan des FC Bayern, der besten Mannschaft in Deutschland. Und seit 1999 liebe und lebe ich den FC Bayern München.
400 Mitglieder hat der Fanclub, allesamt Mexikaner, allesamt super Bayern-Aficionados. In der Bar La Diabla treffen sie sich regelmäßig, um bei Live-Übertragungen der Spiele mitzufiebern. Alle in Originaltrikots, die für mexikanische Verhältnisse ein kleines Vermögen kosten. Diesmal geht es in der Bundesliga gegen das Team aus Mönchengladbach. 20 Clubmitglieder haben es in die Bar geschafft, obwohl das Match wegen der Zeitverschiebung für mexikanische Zuschauer bereits um 11.30 Uhr beginnt. Man habe sich eben freigenommen, sagt Lopez schulterzuckend. Überhaupt nehmen die Fans wegen ihrer Liebe zu den Bayern und Bayern überhaupt einiges auf sich.
Ja, einige von uns waren schon in Deutschland. Ein paar haben nur Urlaub gemacht, aber 90% waren in München im Stadion, um den FC Bayern spielen zu sehen. Wir haben uns auch Städte wie Nürnberg oder Augsburg angeschaut. Es ist schon eine Herausforderung, einen Verein zu folgen, der geografisch so weit weg ist. Aber das Amerika-Büro des FC Bayern in New York hat uns immer toll unterstützt und wir haben eine sehr enge Verbindung mit ihnen.
Dann muss Lopez das Interview kurz unterbrechen. Denn auf den Bildschirmen wird es spannend. Bayern-Stürmer Harry Kane legt sich den Ball bereit für einen Elfmeter. Das Tor wird von den mexikanischen Fans frenetisch gefeiert. Die Aficionados, die beim Anlauf noch nägelkauend die Bildschirme beschworen hatten, springen auf, fallen sich in die Arme und stimmen Sprechchöre an, in denen sie den Torschützen Harry Kane und die Super Bayern feiern. So laut, dass auf dem Gehsteig vor der Kneipe Passanten stehen bleiben. Es dauert ein paar Minuten, bis es weitergehen kann im Gespräch mit Clubpräsident Alan Lopez und der Liebe zum fernen Bayern.
Es geht nicht nur um Fußball. Wir versuchen auch, bayerische Traditionen nach Mexiko zu bringen. So stellen wir rund um das Oktoberfest unser eigenes kleines Fest auf die Beine. Da kommen wir dann in Lederhose und die Frauen im Dirndl. Und natürlich lieben wir auch Bier. Das haben wir mit den Deutschen ohnehin gemeinsam. Und wir versuchen, bestimmte deutsche Werte zu leben. Wir zahlen unsere Steuern, versuchen, uns im Alltag korrekt zu verhalten und bringen uns als verantwortungsvolle Bürger.
Steuern, korrektes Verhalten, verantwortungsvolle Bürger? Das also verbinden die Fußballfans aus Mexiko-Stadt mit dem deutschen Rekordmeister. Alberto Latti lächelt, als er diese Geschichte hört. Er ist einer der bekanntesten Sportjournalisten Lateinamerikas. In einem Straßencafé denkt er kurz nach, wie er das kommentieren soll. Immerhin weiß er, wovon er spricht. Rund um die Fußball-WM 2006 hat er knapp 18 Monate in München gelebt, um den Fernsehzuschauern in Mexiko eine für sie exotische Welt nahezubringen.
Es curioso.
Das ist kurios. Der FC Bayern repräsentiert hier in Mexiko ganz Deutschland. Er steht für Perfektion. Die Perfektion, die wir von deutschen Maschinen kennen, von deutschen Autos, von deutschem Bier, insbesondere von bayerischem Bier und seinem Reinheitsgebot. Beim FC Bayern sehen wir diese Perfektion auch. Nicht nur fußballerisch, sondern auch in der Haltung und in der Organisation. Es ist ein Verein, der verantwortungsvoll wirtschaftet, der nur das Geld ausgibt, das er selbst verdient hat, der frühere Spieler in sein Management einbindet. Angefangen von Beckenbauer über Uli Hoeneß über Rummenigge. Und auch die Fans haben ein Mitspracherecht. Das alles hätten andere Vereine auch gerne, aber sie schaffen es in der Regel nicht.
Da ist es wieder einmal. Das Klischee von den so durchstrukturierten Deutschen, bei denen alles bestens durchorganisiert ist. Oder doch nicht? Sind vielleicht die Bayern aus mexikanischer Perspektive doch ein bisschen anders als der Rest der Bundesrepublik?
Ich war sehr überrascht, als ich festgestellt habe, dass die Deutschen nicht alle gleich sind. Ich musste an den Dichter Hölderlin denken, der einmal gesagt hat, kein Volk ist in sich so unterschiedlich wie die Deutschen. Jede Region in Deutschland hat ja etwas ganz Spezielles. Und ich glaube, dass die bayerische Kultur der Kultur in Mexiko am nächsten kommt. Eine grundlegende Rolle spielt sicher der Katholizismus. Aber noch wichtiger ist der Stellenwert der Familie, die persönlichen Beziehungen zueinander. Aber das Wichtigste ist wohl der Stolz auf die eigenen Traditionen, die Heimat.
Und das wiederum verbindet die Bayern sehr mit den Mexikanern. Ebenso der Stolz auf traditionelle Trachten.
Wenn ich an Sonntagen in München unterwegs war, egal ob im Englischen Garten, am Marienplatz oder am Königsplatz, dann habe ich immer Menschen in Tracht gesehen, Männer in Lederhosen. Am Anfang dachte ich, die haben sich verkleidet. Aber schnell habe ich gelernt, nein, das ist keine Verkleidung. Die Leute sind einfach stolz darauf, Traditionen weiterzuleben. Es gibt offenbar einen sehr großen Stolz, Bayer zu sein. Und das ähnelt sehr dem Stolz von uns Mexikanern.
Wenn er heute auf seine 18 Monate in München zurückblickt, dann sei es eine wunderbare Zeit gewesen, sagt Alberto Latti voller Überzeugung.
Die Bayern haben es an sich, dass du dich schnell zu Hause fühlst. Sie sind offen und du kannst dich auf die bayerische Kultur einlassen, die sehr speziell ist. Und dann habe ich mich in den 18 Monaten in München sehr, sehr wohl gefühlt.
Das Kompliment an gute Gastgeber kann Margit Brucker nur zurückgeben. Die Managerin lebt seit vielen Jahren in Mexiko und leitet dort die örtlichen Geschäfte von Liebherr, einem bayerischen Hersteller von Baumaschinen. Angefangen habe sie quasi bei Null, wie sie erzählt.
Einerseits war es natürlich wahnsinnig aufregend, sehr spannend, ganz rudimentär, ne? Weil man wirklich anfängt, erstmal einen Stuhl, einen Tisch und ein Wi-Fi sich zu besorgen, dann ein Bankkonto, also die ganzen Behördengänge. Das war schon alles sehr aufwendig, aber auch wahnsinnig spannend, ne? Wenn man so auf der grünen Wiese anfängt, hat man natürlich alle Freiheiten und das Land ist natürlich auch sehr, wie soll ich das nennen, sehr willkommen. Ne? Man hat es als Ausländer und speziell als Deutscher sehr einfach in Mexiko, weil die Leute einen quasi mit offenen Armen empfangen.
Liebherr ist eines von mehreren hundert bayerischen Unternehmen, die in Mexiko vor Ort sind. In den vergangenen Jahren hat sich das Land zu einem wichtigen Investitionsziel entwickelt. Die großen Autobauer BMW und Audi haben Milliarden in neue Fabriken investiert. Siemens hat allein im vergangenen Jahr 4 neue Standorte eröffnet. Dazu kommen immer mehr Mittelständler, wie eben Liebherr. Wie hoch angesehen die Bundesrepublik vor Ort ist, kann Bernd Schreiber bestens einschätzen. Als Deutsch-Mexikaner kennt er beide Perspektiven. Schreiber ist Landeschef von Multivac, einem Mittelständler aus dem Allgäu, der auf Verpackungstechnologie spezialisiert ist und auch damit wirbt, eine deutsche Firma zu sein.
Der Name Deutschland ist sehr wichtig. Deutschland hat einen Ruf für Maschinen. Wir verkaufen gute Qualität, Technologie. Das ist auch ein sehr wichtiges Punkt für uns. Und der Service ist sehr, sehr wichtig, zusammen mit den Ersatzteilen. wenn man Ersatzteile und Service nicht hat, dann hat man Probleme im Land. Und da sind wir als ein deutsches Unternehmen sehr stark und das ist ein Fokus, den wir haben.
Doch was genau ist dieses Deutsche, dieses Bayerische, das bei den Kunden in Mexiko so gut ankommt? Und was machen Bayern vielleicht anders als Norddeutsche? Schreiber glaubt, dass Bayern da schon einen Vorteil haben könnten. Während Norddeutsche in Mexiko oft als hölzern und spröde gelten, seien die Bayern in der Regel lockerer und daran gewöhnt, dass es manchmal eben auch menscheln muss.
Ich würde sagen, die Kunden erwarten, dass man gut liefert, dass man eine gute Qualität auch liefern kann. Vertrauen, das ist so ein bisschen, wo die Kunden, die Deutschen sehen, als ein sehr vertrauender Partner. So sieht man uns. Und unserer Seite in Mexiko müssen wir auch die Kultur in Mexiko verstehen, weil die Kulturen sind schon anders. Die Deutschen sind manchmal zu direkt. Und in Mexiko muss man ein bisschen mehr flexibel sein, ein bisschen mehr verstehen, was der Kunde braucht. Und da muss man flexibel immer bleiben. Und die Mexikaner, die achten sehr an Vertrauen. Man muss mit den Mexikanern sehr eng arbeiten und man muss sogar Freunde sein. Man muss wirklich eng mit denen arbeiten. Vertrauen ist sehr wichtig in Mexiko.
Industrieland mit uralten Kulturen, stolz auf die eigenen Traditionen und manchmal ein bisschen Minderwertigkeitsgefühl gegenüber dem Nachbarn im Norden, der einen historisch so oft und immer wieder über den Tisch gezogen hat. Eine Vielfalt an Trachten, an Küchen, an Musik, immer ein Hauch von Anarchie dabei, die Liebe zu den Bergen und zum Bier, die Kirche am Dorfplatz. Eine Beschreibung, die sowohl auf Mexiko zutrifft als auch auf Bayern. Vielleicht zieht es deshalb schon so lange Menschen aus Bayern dorthin. Egal ob aus Fernweh, wie den jungen Augsburger Landschaftsmaler Johann Moritz Rogenders im frühen 19. Jahrhundert, oder weil sie fliehen mussten, als Verfolgte des Naziregimes, wie Gustav Regler, der jahrelang in Nürnberg als Journalist gearbeitet hatte. In Mexiko fand er eine faszinierende, vielschichtige Heimat auf Zeit, die er in seinem Buch »Vulkanisches Land« verewigte.
Dies ist ein Land der Widersprüche und der überraschenden Eruptionen. Seine Hauptstadt liegt mit all ihrem Reichtum in der nervenzerstörenden Armut der Höhenluft. Seine Häfen locken den Gast mit dem vollen Gesang der tropischen Nächte in die Schüttelfröste der Malaria. Seine Speisen sind das Entzücken des Gaumens und der Ruin der Eingeweide. Seine Landschaft erinnert an einen fremden Planeten und hat keine Ähnlichkeit mit keinem Land der Erde.
Es ist ein Land, in dem auf den ersten Blick nichts und bei genauerem Hinsehen alles zusammenpasst. Auch darin ähnelt Mexiko Bayern auf einer sehr grundlegenden Ebene. Und dann ist da noch die Volksmusik, in der es sehr oft nicht um die hohen Herrschaften geht, sondern um die Menschen, die es schwer haben. So wie El Abandonado, der Verlassene, eine volkstümliche Melodie, die zur Kampenwand genauso gut passt wie zum Popocatépetl.